Heute bei «Apropos» die Periode am Arbeitsplatz. Viele Frauen leiden unter Zyklusbeschwerden. Sie haben Bauchweh, Kopfweh, Konzentrationsprobleme, Schlafmangel. Aber die wenigsten getrauen sich, das ihrem Job anzusprechen. Und viele, die es machen, erleben negative Reaktionen. Sie werden zum Beispiel als unprofessionell abgestempelt. Dabei könnten wir alle sogar profitieren, wenn wir offen über die Menstruation reden würden, weil sie die Arbeit in gewissen Phasen sogar positiv beeinflussen. Wie genau? Wie unterscheidet sich eigentlich der weibliche Zyklus vom männlichen Hormonhaushalt? Und wie schaffen wir es, offener darüber zu reden? Unter anderem, indem wir Lisa Füllemann ins Studio einladen. Sie ist Kultur- und Lifestyle-Redaktorin und heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hoi Lisa.
Hoi Alex.
Lisa, du hast dich für einen Artikel vertieft mit der Periode am Arbeitsplatz befasst und redest jetzt bei uns darüber. Wie war es vorher? Also wie offen hast du über die Periode reden hier im Büro?
Nicht wirklich offen. Also ich glaube, ich habe am Arbeitsplatz ehrlicherweise noch nie darüber geredet, auch wenn ich mal ein bisschen stärkere Beschwerden hatte, einfach durchgebissen. Und ehrlich gesagt sage ich, glaube auch außerhalb der Arbeit nicht mega laut, wenn ich meine Tage habe, außer jetzt vielleicht meinem allernächsten Umfeld.
Genau, wir werden später darauf eingehen, woher das alles eigentlich kommt. Was ich ja von vielen höre und ich mich dabei ehrlich gesagt auch immer wieder ertappe, ist, dass man den Tampon irgendwie in der Hand oder in der Hosentasche versteckt, wenn man im Büro aufs WC geht. Ist das auch schon ein Zeichen, dass es ein Tabuthema ist?
Ja, ich glaube definitiv. Also das Thema ist noch mit sehr viel Scham und Stigma behaftet. Und mir geht es wirklich genau gleich wie dir. Ich verwünsche mich auch immer wieder, dass ich den Tampon in der Hand verstecke, als würde ich irgendwie etwas Illegales machen. Und es fühlt sich ja total doof an, weil es ist eigentlich so ein natürlicher Vorgang, den man nicht müssen verheimlichen müssen. Und ein Vorgang, der jeden Monat Millionen von Frauen betrifft. Und eigentlich sollte es ja so normal sein, wie sich die Nase zu schnitzen.
Gibt es Zahlen dazu, wie offen Frauen im Job über die Menstruation reden?
Ja, es hat tatsächlich eine Studie gegeben von der Uni Bern, die 2024 erschienen ist. Und die hat recht gut gezeigt, wie tabu das Thema am Arbeitsplatz immer noch ist. Dafür hat man Angestellte von der Stadt Zürich befragt, unter anderem, wie offen sie können über die Menstruation reden. Und nur 26% von rund 9'500 Teilnehmenden haben das Arbeitsklima als offen genug für das Thema empfunden. Und 15% haben sogar schon negative Reaktionen erlebt.
Warum sind es so wenig, die darüber reden können?
Ja, also ich glaube, eben das zeigt immer noch, was das für ein Tabuthema ist bei uns.
Was sind denn so negative Reaktionen, die Sie darüber berichtet haben?
Also häufig sind Beschwerden und die Betroffenen nicht ernst genommen worden. Es ist mangelndes Verständnis gezeigt worden und es hat auch ab und zu diskriminierende Kommentare gegeben. Und in der Studie sind die negativen Reaktionen am häufigsten von den Arbeitskollegen gekommen und von den Arbeitskolleginnen. Interessanterweise und am zweithäufigsten dann von den Vorgesetzten.
Reden wir über die Beschwerden. Was sind häufige Beschwerden bei Frauen, die ihre Periode haben?
Das habe ich auch die Gynäkologin Sabrina Vollrath gefragt. Sie ist Oberärztin an der Frauenklinik vom Inselspital Bern. Und sie sagt eben, Menstruationsbeschwerden sind sehr individuell. Also das heisst, manche Frauen haben leichte Schmerzen, andere haben aber auch wirklich invalidisierende Situationen, wo man dann kaum mehr arbeiten kann. Aber so zu den häufigsten, so rein körperlichen Symptomen gehören sicher schmerzhafte Krämpfe im Unterleib, Kopfschmerzen. Und viele Studienteilnehmende haben eben gesagt, dass sie ein tiefes Energieniveau haben und Konzentrationsschwierigkeiten.
Was sind die Folgen davon, jetzt gerade eben, wenn man trotzdem arbeiten muss oder wie du durchbeisst?
Ja, also es bedeutet leider oft, dass man so Leistungstiefs erlebt. Also in der Studie haben mehr als die Hälfte der Betroffenen angegeben, dass ihre Menstruationsbeschwerden im letzten Jahr einen starken bis einen sehr stark negativen Einfluss auf ihre Arbeitsleistung gehabt hat. Und gleichzeitig herrscht aber ein weit verbreiteter Präsentismus. Also das heisst, trotzdem haben 70% der Befragten nicht gefehlt bei der Arbeit. Was eine recht hohe Zahl ist und dass eben die Menstruation und die damit verbundenen Beschwerden immer noch so ein Tabuthema sind auf der Arbeit, kann auch Konsequenzen haben für die Arbeitnehmer. Das hat mir die Gesundheitsökonomin Katharina Eckert gesagt. Sie ist Expertin für Frauengesundheit im Arbeitskontext und sie hat mir erzählt, dass eben das Burnout-Risiko steigt, wenn man ständig das Gefühl hat, dass man gegen seinen Körper arbeiten muss. Und man wechselt auch eher den Arbeitgeber, wenn man seine gesundheitlichen Bedürfnisse verschwiegen muss. Also vor allem heutzutage, wo wir ja immer gesundheitsbewusster werden. Und so erschöpfte Mitarbeiter und eben auch die hohe Fluktuation kann für Firmen sehr, sehr teuer werden, hat sie gesagt. Und hat ein Umdenken gefordert, dass Führungskräfte die zyklischen Schwankungen als normale Physiologie sehen und nicht mehr als Schwäche.
Mhm. Eben, das heisst, eigentlich Beschwerden sind bisher vor allem als Schwäche wahrgenommen worden.
Ja, leider schon. Offenbar kommt es recht oft vor, immer noch, dass Frauen, die bei der Arbeit ihre Zyklusbeschwerden offenlegen, als weniger belastbar wahrgenommen worden sind oder als unprofessionell abgestempelt worden sind und haben auch müssen Karriereeinbussen erfahren.
Schauen wir uns mal die Periode an. Es gibt ja einfach nicht quasi die Periode und die sieht jetzt die ganze Zeit gleich aus, sondern es gibt drei Phasen vom Menstruationszyklus. Kannst du es dir kurz beschreiben?
Ja, also es wird jetzt ein bisschen medizinisch, aber eigentlich ist es recht interessant, weil wir in diesen drei Phasen eben immer eine ganz andere Hormonkonstellation haben, die sich indirekt über unser Wohlbefinden auf unsere Produktivität auswirken kann. Also zuerst haben wir die Menstruation selber, die die frühe Follikelphase flankiert. Und dort kann Produktivität beeinträchtigt werden, vorübergehend, wenn man allfällige Beschwerden hat. Das ist ja nicht bei jedem gleich. Und dann, wenn aber die Blutung stoppt, dann steigt das Östrogen an. Und das hat bei vielen Frauen offenbar die Wirkung, dass sie eine bessere Stimmung haben, sich gelassener fühlen. Und dann in der späten Follikelphase bedeutet das, dass die Leistungsfähigkeit meistens nicht mehr eingeschränkt ist, sondern unter Umständen sogar erhöht ist. Und dann kommt die zweite Phase, das ist die Eisprungphase. Und das führt bei vielen Frauen zu einem richtigen Push und sie haben mehr Energie, mehr Selbstvertrauen und spüren auch einen Tatendrang. Und das hat unter anderem mit einem höheren Östrogenspiegel, aber auch mit einem leichten Testosteronanstieg zu tun. Und dann nach dem Eisprung haben wir einen Anstieg von Progesteron, während das Östrogen kurz sinkt, bevor es dann ein zweites Zwischenhoch gibt. Und die veränderte Hormonkonstellation in der sogenannten Lutealphase, die wirkt sich auf unser Zentralnervensystem aus. Und das bedeutet konkret, wir schlafen schlechter, wir sind ein bisschen gereizter oder vielleicht auch ein bisschen dünnhütig, haben aber auch körperliche Symptome wie Brustspannen, Kopfweh, Wassereinlagerungen. Also kurz gesagt, man fühlt sich nicht wohl und das kann sich eben auch im Arbeitsalltag bemerkbar machen.
Hm. Also drei recht unterschiedliche Phasen, wenn sie nicht so also ausgeprägt sind. Aber es bedeutet auch, in gewissen Phasen können wir sogar mehr leisten.
Genau, ja. Also eben, amig ist es ein bisschen eingeschränkt, unsere Leistung, aber umgekehrt haben wir so Hochphasen.
Vermutlich ist ja das nicht bei allen Frauen gleich, oder? Also wenn wir an Endometriose denken oder PMS und so weiter. Also da gibt es vermutlich grosse Unterschiede, wie man es jetzt selber spürt.
Genau, man kann das eben allgemein nicht so generalisieren. Also manche haben vielleicht die Höchst oder auch die Tiefst gar nicht so ausgeprägt. Und dann kommt noch hinzu, eben wie du gesagt hast, die gynäkologischen Erkrankungen wie Endometriose und Adenomiose. Also von Endometriose hört man ja immer mehr in letzter Zeit, aber Adenomiose war mir neu gewesen, obwohl das offenbar 20-30% der Frauen betrifft. Bei der Endometriose lagert sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle an, also zum Beispiel im Bauchraum oder in den Eierstöcken. Und die Herde blutet dann bei jeder Mens mit. Und bei der Adenomiose sind die Herde direkt in der Muskulatur der Gebärmutter zu finden. Und beides kann sehr schmerzhaft sein und kann eben auch die Fertilität einschränken. Und dann haben wir eben noch PMS und PMDS. Also von PMS habe ich auch schon gehört, aber PMDS ist mir jetzt neu gewesen. Und dort ist der Unterschied, dass man vor der Mens Beschwerden hat. Und wenn dann aber die Blutung einsetzt, dann nehmen die ein bisschen ab, die Beschwerden. Und genau, beim PMS hat man vor allem körperliche Symptome, also wieder Brustspannen, Wassereinlagerungen, Blähungen etc. Und beim PMDS hat man vor allem psychische Symptome, zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Abgeschlagenheit, fehlende Motivation etc.
Das alles hat dann einmal einen Einfluss, wenn man in welcher Phase vom Zyklus dann wie produktiv kann sein kann.
Genau.
Oder eben gerade nicht so. Vergleichen wir das mal mit den Männern. Inwiefern unterscheidet sich der weibliche Zyklus vom männlichen Hormonhaushalt?
Also bei den Männern ist das ganz anders. Sie erleben nicht wie die Frauen so ein monatliches Auf und Ab, sondern sie folgen am Tagesrhythmus. Also man nennt das auch den zirkadianen Rhythmus, der uns ja über 24 Stunden steuert. Und die Gynäkologin Sabrina Vollrath hat da recht einen passenden Vergleich gebracht, wie ich finde. Sie hat es mit dem Wetter verglichen. Und sie hat gesagt, Männer haben quasi einen konstanten Passatwind, während Frauen sehr ein wechselhaftes Wetter erleben. Also von Windstille und Ruhe über Sturm und Böen bis hin zur Ruhe und Sonne.
Zeigt sich das auch im Arbeitsalltag? Also ist die Arbeitswelt denn eher jetzt auf die Männer ausgerichtet?
Das ist leider so. Das hat mir auch Katharina Egger gesagt, Gesundheitsökonomin. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass lange Meetings ein grosser Stress sein können für Frauen, also wenn es keine fest geplanten Pausen gibt. Weil wenn man dann einen Krampf hat, kann man nicht den Raum verlassen oder auf die Toilette gehen. Und das liegt auch laut der Sozialgeografin Christine Bigler daran, dass der männliche Körper historisch als Norm gilt. Also in der Medizin zum Beispiel, aber eben auch bei der Arbeit. Und darum wird der menstruierende Körper immer noch als eine Abweichung gesehen. Und mit dem läuft ja eben die Gefahr, im Arbeitsumfeld stigmatisiert und benachteiligt zu werden.
Machen wir kurz einen Schritt weg. Die Stigmatisierung der Menstruation, die geht ja weit, weit zurück, auch außerhalb des Arbeitslebens. Woher kommt das eigentlich?
Genau, also die hartnäckigen Vorurteile gehen zurück bis in die Antike, also 400 vor Christus zum griechischen Arzt Hippokrates. Das war ja der Begründer der Vier-Säfte-Lehre unter anderem. Und die eben sagt, dass der Körper ein Gefäß ist für vier Flüssigkeiten, Blut, gelbe, schwarze Galle und Schleim. Und Menstruationsblut ist eben ganz separat gehandelt worden, wie Exkrement, als Absonderung von Schadstoff. Und darum ist Menstruationsblut hat's lange als besonders giftig gegolten. Und auch für den Aristoteles, für seinen Landsmann, ist die Mens für weibliche Minderwertigkeit gestanden. Und dann nochmal später der römische Philosoph der Plinius der Ältere hat sogar verbreitet, dass menstruierende Frauen Wein sauer machen oder die Ernte verderben.
Menstruierende Frauen haben ja lange als unrein gegolten, oder? Bei gewissen Religionen zum Beispiel.
Genau, also das Christentum und das Judentum, die haben stark zu diesem Narrativ beigetragen. Sie haben sich unter anderem auf Stellen im Alten Testament berufen, die besagen, dass man Frauen, die blüten, 7 Tage als unrein angesehen und man auch selber unrein wird, wenn man die menstruierenden Frauen berührt. Und auch in anderen Religionen, zum Beispiel im Islam und im Hinduismus, werden die Männer dazu aufgefordert, sich von menstruierenden Frauen fernzuhalten. Oder es ist Frauen verboten, religiöse Handlungen zu vollziehen. Also zum Beispiel zu beten oder einen Tempel zu besuchen. Und die Vorstellung, dass Menstruationsblut unrein ist, die wirkt ja bis heute nach. Also wenn du im Fernsehen eine Werbung siehst von Periodenprodukten, also wie Binde oder Tampon, dann wird immer noch kein Blut gezeigt oft. Also ich glaube, es kommt immer mehr, aber sehr oft wird einfach so eine blaue Farbe gezeigt, die ja eigentlich so ein bisschen für Reinheit steht, das Blau. Weil das rote Blut ist für das Publikum offenbar immer noch unzumutbar.
Wenn wir zurück ins Arbeitsumfeld gehen, du hast vorher gesagt, eben, so ein bisschen die Arbeitswelt ist immer noch sehr stark auf Männer ausgelegt. Wie können Arbeitgebende Bedingungen periodenfreundlicher machen?
Das ist eigentlich relativ einfach. Also Katharina Egger, sie tut eben Unternehmen beraten, wie sie menstruationsfreundlicher werden können, hat mir ein paar Tipps mitgegeben. Sie hat gesagt, Rückzugsmöglichkeiten sind sehr wichtig, also Pausenräume, wo man auch wirklich eine Pause machen kann, wenn man sie braucht und wo nicht einfach zweckentfremdet werden als Sitzungs- oder als Telefonraum. Das kommt ja relativ häufig vor im Büro. Aber auch die Meetingkultur ist eben auch sehr entscheidend. Also statt durchgetakteten Sitzungsmarathons, wo eben für Frauen sehr viel Stress bedeutet, wenn sie ihre Mens haben, wären fest geplante regelmäßige Pausen sehr wichtig. Und dann empfiehlt sie auch noch, dass man als Firma kostenlose Menstruationsprodukte auf den WCs zur Verfügung stellt. Das sende nämlich nicht nur ein positives Signal, sondern mache körperliche Bedürfnisse im Betrieb erst sichtbar.
Das sieht man teilweise schon so in Cafés oder Restaurants, finde ich noch interessant.
Genau.
Was ja auch schon langsam so ein bisschen am Kommen ist, ist der Menstruationsurlaub. Also da gibt es, glaube ich, schon im Ausland und auch in einzelnen Städten in der Schweiz, oder? Also wie stehen die Expertinnen zu dem?
Genau. Also, so als erstes Land in Europa war es Spanien 2023, wo eben die Menstruationsferien eingeführt haben. Und dann in der Schweiz haben Yverdon-le-Bain und Freiburg nachgezogen. Und dort bekommen städtische Angestellte mehrtägige Dispensen bei starken Schmerzen. Aber bei den 3 Expertinnen, mit denen ich geredet habe, ist das Instrument eben sehr umstritten. Also, sie befürchten zum einen, dass Frauen noch mehr stigmatisiert werden auf dem Arbeitsmarkt. Und sie sagen, dass Frauen eigentlich arbeiten wollen, wenn sie können. Also, sie sind darum nicht für einen Pauschalurlaub, wo jetzt einfach alle gerade frei bekommen würden, sondern für individuelle Lösungen. Also, dass man bei wirklich krankheitswertigen Schmerzen, zum Beispiel bei Endometriose oder Adenomiose, krankgeschrieben werden kann. Aber nur weil man Endometriose hat, bedeutet das eben auch nicht, dass man nie arbeiten kann. Also eben dort muss man sehr individuell schauen und abklären. Und dann hat die Studie von der Uni Bern gezeigt, dass viele Betroffene sich auch unsicher wären, ob sie so eine Dispens überhaupt würden nutzen. Und das hat auch damit zu tun, dass sie mit ihren Vorgesetzten eigentlich gar nicht wollen, über ihren Zyklus reden. Was ich jetzt auch noch verstehen kann. Genau. Aber es gibt in der Fachliteratur doch auch ein paar Argumente für Menstruationsferien, zum Beispiel Stärkung von der reproduktiven Gesundheit und weniger Präsentismus. Also eben, dass man zu der Arbeit kommt, obwohl es einem nicht gut geht.
Das ist jetzt vor allem so etwas, was quasi der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann verändern. Wie ist es auf der anderen Seite? Was kann ich als Frau quasi in meinem Job verändern? Und wie kann ich auch die unterschiedlichen Phasen vielleicht nutzen?
Das kann man tatsächlich. Das nennt sich Cycle Syncing. Das ist eben die Methode, dass man bewusst seinen Arbeitsalltag an seine Zyklusphase anpasst. Und jetzt gerade in der Lutealphase, also in der dritten Phase, wo man jetzt nicht so fit ist oder ein bisschen dünnhütig vielleicht, kann es eben helfen, wenn man sich mental darauf einstellt. Und dann kann man wie ein bisschen anders in ein Meeting reingehen oder, wenn es möglich ist, in dieser Phase Deadlines vermeiden oder ein bisschen zeitliche Puffer einbauen. Also es kann sehr nützlich sein, wenn man seinen eigenen Rhythmus kennt. Es gibt ja mittlerweile ganz viele so Tracking-Apps, wo man so ein bisschen seinen Körper ein bisschen kennenlernen kann, weil es ja eben nicht bei jedem gleich ist. Und dann weiss man auch, wenn man energievoller und leistungsfähiger ist und wenn man sich erschöpft und eben ein bisschen weniger produktiv fühlt.
Birgt das alles auch Gefahren, wenn ich jetzt quasi alles dann nach dem Zyklus ausrichte?
Ja, also es ist natürlich nicht die beste Idee, wenn man jetzt ganz nach einem unflexiblen Schema vorgeht, wo auch gar keinen Sinn ergibt für einen selber oder für den Beruf. Also in vielen Jobs ist es auch gar nicht möglich oder beschränkt möglich, dass man seine Termine nach dem Zyklus ausrichtet. Zum Beispiel, wenn man Kundenkontakt hat oder in Schichtarbeit arbeitet. Und dann kann es natürlich auch so viel Druck aufbauen. Also Stichwort Selbstoptimierung. Wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt auch noch seinen Zyklus optimieren muss. Und die Kritik ist auch, dass dann die Verantwortung auf den Arbeitnehmenden lastet und nicht auf den Arbeitgebenden.
Wenn wir jetzt das alles zusammennehmen, eben, du sagst, es hat sich etwas da quasi im Arbeitsumfeld. Es gibt Beraterinnen, die du mit ihnen geredet hast, die genau für das eigentlich da sind, zum Unternehmen beraten. Was sagst du denen, die jetzt finden, das ist doch alles ein bisschen übertrieben?
Also ich verstehe, dass man es vielleicht übertrieben finden kann, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt der ganze Arbeitsalltag umkrempelt wird, um mich noch menstruierende Menschen anzupassen. Aber ich glaube, das ist gar nicht die Realität. Also zuerst mal muss man sich vor Augen halten, dass sehr viele Frauen jeden Monat wirklich unter starken Schmerzen leiden. Und ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass man diese Frauen unterstützt. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar Ansätze, wo nicht nur Frauen würden etwas bringen, sondern auch den Männern. Und der Gesellschaft allgemein. Es ist ja nicht verkehrt, dass man gesundheitliche Anliegen bei der Arbeit thematisieren. Es gibt ja auch bei Männern noch viele Tabuthemen, also sei das mentale oder körperliche Gesundheitsthemen. Und ich glaube, wichtig wäre, dass man allgemein über so Anliegen kann reden, anstatt dass man eben still und heimlich dagegen arbeiten, weil mit dem ist eigentlich niemandem geholfen. Und auch Männer würden profitieren, wenn man geregelte Pause hat, anstatt Sitzungsmarathon, dass man einen Pausenraum hat, wo man sich zurückziehen kann. Oder auch flexible Arbeitsmodelle oder output-basierte Arbeit, würde vielleicht der eine dazu sagen, wo auch nicht gerne nach einem strikten 9-to-5-Modell arbeiten. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte, die uns allen würden gut tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da nicht die Geschlechter gegeneinander ausspielen, sondern dass man vor allem eine Kultur schafft, wo man offen darüber reden kann, dass wir hoffentlich auch irgendwann den Tampon übergeben können, ohne dass wir uns dafür schämen müssen.
Danke, Lisa, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Lisa Fühlemann hat, wie schon erwähnt, mit einer Ärztin geredet, einer Sozialgeografin und einer Gesundheitsökonomin, die auch einmal einschätzt, was man auf Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden Seite machen kann. Ich empfehle euch sehr, den Artikel auch noch zu lesen. Wir verlinken euch in den Shownotes. Das war es von «Apropos» für heute. Die Folge produziert hat Valeria Matteo und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.